Herzlich willkommen bei Von Mom zu Mom. Ich bin Nadine, ich bin Mama und dieser Podcast ist für alle werdenden Mamis, für alle bestehenden Mamis und für alle Daddys da draußen, die einfach neugierig sind, wie es uns so ergeht. Bleibt dran!
Hallo und wunderschönen guten Morgen! Willkommen zu meiner neuesten Podcast-Folge. Ich bin heute wieder nicht allein und habe einen bezaubernden Gast bei mir. Die sehr beliebte Katja, willkommen!
Guten Morgen, liebe Nadine, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich, jetzt kichern wir noch so ein bisschen rum, aber wir haben heute wirklich ein ganz, ganz ernstes Thema mitgebracht. Und zwar möchten wir heute über Trauma sprechen. Trauma bei Kindern, was ist denn ein Trauma?
Also ein Trauma von Kindern ist eben eine belastende Erfahrung eben oder ein Ereignis, was sich eben in den jungen Jahren von Kindern eben, was eben auftritt und was eben einen sehr nachhaltigen Einfluss auf die allgemeine Kindheit und auf das Erwachsenenalter dann eben haben kann.
Und was kann ein Trauma auslösen? Also
verschiedene. Also es kommt natürlich auch auf das Kind drauf an. Da gibt es natürlich dann die, sag ich mal, ganz krassen Traumata, wie eben die körperliche oder sexuelle Missbrauch, häusliche Gewalt, dann eben auch ein Verkehrsunfall, Vernachlässigung, Trennung der Eltern, Flucht oder eben auch Verlust eines geliebten Menschen, aber eben auch Mobbing kann genauso gut ein Trauma auslösen.
Okay, also das sind jetzt wirklich viele Sachen, wo man gar nicht... die vorbeugen kann, dass sie nicht passieren. Ja? Also ich meine, all die Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, kann man ja meistens gar nicht beeinflussen als Elternteil, außer natürlich die Gewalt etc.
Richtig.
Und wie stelle ich mir das dann vor? Also ein Kind hat jetzt eine Trennung erlebt der Eltern zum Beispiel oder hat einen Verkehrsunfall. Was passiert denn dann?
Also die Auswirkungen von kindlichen Trauma, die können natürlich sehr weitreichend sein und sich auf das Verhalten, die Gefühle und die zwischenmenschlichen Beziehungen auswirken. Und das kann zu Symptomen von Angst, Depressionen, geringem Selbstwertgefühl, Schlafproblemen und vielen anderen psychischen Gesundheitsproblemen führen. Und häufig sind bei Kindern diverse Verhaltensauffälligkeiten auch zu erkennen. Und das schließt sich zusammen eben aus der Erfahrung, dem Erlebnis und dem Verhalten.
Okay, kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen? Wie definiert man das genau, Erfahrung, Erlebnis?
Und ja, also die Erfahrung ist dann eben das konkrete Ereignis oder eben die Situation, die ein Kind während seiner Entwicklung eben erlebt. Und das kann natürlich unterschiedlicher Natur sein. Das reicht von körperlicher oder sexueller Missbrauch über Vernachlässigung, über zeugenhäuslicher Gewalt oder eben auch Verlust eines nahestehenden Menschen. Und diese belastenden Ereignisse, die können tiefgreifende Auswirkungen haben auf das emotionale und psychische Wohlbefinden des Kindes. Und die können natürlich auch zu emotionaler Reaktion wie Angst, Wut, Trauer oder Verwirrung führen. Und darüber hinaus können sie auch das Vertrauen des Kindes in sich selbst und in andere wahnsinnig stark beeinträchtigen. Und leider wachsen immer mehr Kinder unter hochlastenden Entwicklungsbedingungen auf, als es häufig angenommen wird. Obwohl sich ein nicht unerheblicher Anteil dieser extremen Erfahrungen im Dunkelfeld abspielt und somit empirisch nur sehr schwer zu erfassen ist, gilt weitgehend gesichertes als Erkenntnis, dass etwa jedes zehnte Kind in Deutschland von massiver körperlicher Gewalt betroffen ist. Und wenn man sich mal überlegt, wie viele Kinder allein in einem Kindergarten sind oder in einer Gruppe, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass mindestens jedes zweite Kind solche Sachen erfahren muss. Die genauen Zahlen zu sexualisierter Gewalt von betroffenen Kindergartenkindern, die liegt nicht vor.
Häufig weiß man ja wahrscheinlich nicht. Endeffekt, ich glaube, das ist, ja, man redet ja immer von dieser sogenannten Dunkelziffer und ich denke, man will es ja gar nicht wissen, weil es macht einem ja Angst. Weil im Endeffekt, wie du schon sagst, ich bringe mein Kind in die Kita, jetzt geht sie dann in den Kindergarten, weil sie ist ein großes Mädchen. Und wenn man hört, jedes zehnte Kind ist eigentlich betroffen, das mag man sich ja gar nicht ausmalen, dass in dieser Gruppe mit diesen kleinen, unschuldigen Kindern, dass denen sowas widerfährt tatsächlich.
Richtig, richtig. Also was auch noch unbeachtet bleibt, ist, dass dramatische Erfahrungen auch von den Eltern vor der Geburt des Kindes, also natürlich besonders von der Mutter, Auswirkungen auf den Fötus haben kann. Okay. Also sollte die Mutter eben Stresserfahrungen oder sonst irgendwas erlebt haben oder eben auch Gewalt etc. pp., macht sich das auch auf den Fötus, auf den Ungeborenen. Hat das auch Auswirkungen.
Oh Gottes Willen. Ja gut, weil vielleicht geht man ja damit davon aus, dass die Mutter bei dem Vater auch bleibt, dass das Kind dann vielleicht danach auch noch dem ausgesetzt ist, ja, vielleicht nicht selbst, aber wenn es schon sieht, dass die Mutter leidet unter dem Partner, Gott, ja, es ist wirklich, also boah, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn wir drüber sprechen, weil es mir immer so
nahe geht, weil wenn man selber Kinder hat.
Eben, ja. Weil ich mir denke, also es wäre, weil früher, sage ich mal, wenn jetzt einmal der Watschenbaum umgefallen ist, war es halt ja. Wobei wir jetzt natürlich schon so groß geworden sind, also wir wurden ja im Idealfall, sage ich jetzt mal, nicht so gezüchtigt, wie jetzt die Generation vor uns noch, wo es ganz normal war, dass der Lehrer auf die Finger geklopft hat, dass du auf dem Holzscheitel hast knien müssen, wenn deine Hausaufgabe nicht gemacht hast.
Dass der Schlüssel geworfen worden ist.
Ja, oder dass, wie mein Papa auch erzählt hat, da hast du deine Rute dir selber abgepflückt und hast dann den Arsch versohlt bekommen. Also ich meine, das war halt dann so, ja, und dann waren das Lehrerpersonal hat sich darum gekümmert, die Kinder zu züchten.
Ja,
ich glaube, die ältere Generation, die haben nie verstanden, was sie den Kindern antun und dass sie da auch ein Trauma auslösen. Schön ist es, dass es viele natürlich erkannt haben, dass das natürlich keine Erziehungsmethoden sind. Ja? Aber ich glaube, der ein oder andere hat es halt einfach noch nicht kapiert. Ja? Oder leidet selber an einem Trauma, dass das weiterführt. Ich meine, das kann ja auch eine Auswirkung dann sein.
Richtig.
Und was bedeutet das denn für das Unterbewusstsein?
Ja, also wie gesagt, zuerst will ich noch kurz auf das Erleben zurückzuführen kommen, weil das ist ja zuerst, hast du eben diese Erfahrung, die du machst oder bestimmte Situationen, dann heißt eben das Erleben und das Erleben bedeutet ja, dass das Kind das dementsprechend aufnimmt. Das Kind, wenn das Kind eben sehr früh in seinem Leben massive Ängste erleiden muss, so zeigt sich das eben in diesen neuronalen Strukturen des Gehirns, was wiederum dann Auswirkungen haben kann auf das Lernen des Kindes. Das kann sein, dass es da eben Schwierigkeiten eben hat oder auf die motorischen Entwicklungen. Und auch der, ganz interessant, der kanadische Arzt, der Dr. Gabor Marte, der ist eben auch der Meinung, dass kindliche Traumata der Hauptauslöser für ADHS sind. Und im Rahmen einer Studie ist damals 1994, ist leider schon ein bisschen her, aber da gab es dann keine fortführenden Studien mehr, da wurde eben festgestellt, dass in einer Gruppe sexuell missbrauchter Mädchen 28% die Kriterien für eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung erfüllten, verglichen mit 4% in der Gruppe ohne Missbrauch. Und wie sich aber genau die potenziell traumatischen Erfahrungen im Leben eines Kindes widerspiegelt, das wird durch viele unterschiedliche Voraussetzungen bestimmt. Also kein Kind reagiert gleich auf traumatische Erfahrungen. Das heißt allerdings, dass wenn eben eine Extremerfahrung gemacht worden ist, dass es mit lebenslangem Leid verbunden ist natürlich bei einem Kind. Und wichtig ist noch zu erwähnen, dass eben die primären Bezugspersonen eine sehr große Bedeutung für die kindliche Entwicklung eben haben. Und das Kind ist ja eben auf ein Erwachsenes gegenüber angewiesen, um einen Zugang zur eigenen inneren Welt, also seinem Erleben entwickeln zu können. Und erlebt das Kind solche Erwachsene nicht, kann dieser Mangel selbst sehr traumatisch sein. Und wenn zusätzlich natürlich noch Gewalt oder Vernachlässigung dazukommen, wird die Umwelt generalisiert und bedrohlich und unzuverlässig erlebt. Ja, und dann haben wir eben noch das darauffolgende Verhalten. Und solches belastende, traumatische Ereignis, das beeinflusst natürlich auch immer das Verhalten von einem Kind. Das ist aber komplett unterschiedlich. Also jedes Kind reagiert komplett anders. Und manche Verhaltensweisen fallen in der Kita sofort auf. Und andere nehmen die pädagogischen Fachkräfte, also sprich die Erzieher oder die Kinderpfleger, vielleicht erst auch nach und nach als auffällig und besorgniserregend wahr. Und für jedes einzelne Kind gilt dabei, dass dieses Verhalten eine subjektive, notwendige Reaktion auf diese Extremerfahrung und die damit verbundene, beeinträchtigte innere Welt ist. Das bedeutet eben, dass dieses Verhalten, was eben auf diese Extremerfahrung folgt, das nennt man eben Subjektlogik. Also wenn ein Kind zum Beispiel auf eine Gewalterfahrung mit Rückzug reagiert und niemand mehr an sich ranlässt, dann ist das eine subjektlogische Reaktion und reagiert ein anderes Kind mit einer ähnlichen Erfahrung mit Aggressivität gegen andere, so ist dies ebenfalls subjektlogisch. Okay. Denn dann auch so schützt sich natürlich das Kind von der inneren bedrohenden Ohnmacht.
Ja, aber ich wollte gerade fragen, woran kann ich das erkennen? Also welche Verhaltensveränderungen gibt es? Also einmal klar, der Rückzug. Dann vielleicht wirklich aggressiv auf jemanden zugehen. Was kann es noch sein?
Total unterschiedlich. Also das gibt unfassbar verschiedene Sachen. Also es kommt auch natürlich darauf immer an, was für eine Kategorie Trauma du eben hast bei dem Kind oder was da eben vorgefallen ist. Und da gibt es Kinder, die eben sich zurückziehen. Es gibt Kinder, die wie gesagt aggressiv werden, die niemanden an sich ranlassen, die um sich schlagen, die dissoziieren, die eben mit Regression auch reagieren. Also das gibt unfassbar viele, man kann das eigentlich gar nicht genau zurückverfolgen. Also wenn man das nicht genau weiß, wie gesagt, der Kita ist ja auch kein Psychiater eigentlich vor Ort. Mhm. Das ist ganz, ganz schwierig. Manche Sachen kann man auch gar nicht zurückverfolgen. Vor allem, wenn natürlich die ganzen, also es gibt ja Traumata, die eben schon in der ganz, 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 ganz frühen Kindheit passieren, sprich im Säuglingsalter, da wissen die Kinder ja meistens selber gar nicht, was mit ihm passiert ist.
Okay, weil vorhin hatten wir hatten ja vorher schon mal kurz ein Gespräch, bevor wir mit der Aufnahme begonnen haben. Mhm. Einnässen wäre zum Beispiel auch etwas,
zum Beispiel,
was auf einmal wieder auftritt, obwohl das Kind schon größer ist, oder ins Bett nässen oder auch tagsüber und wie auch immer. Also ich glaube, man kann ja vielleicht so allgemein sagen, sobald man merkt, das Kind ist in seinem Verhalten plötzlich anders, das, egal ja, in welche Richtung, dass man da vielleicht einfach die Augen aufmacht, nicht wegschaut, es beobachtet und vielleicht auch mal nachfragt, was ist denn los bei dir?
Also wir hatten zum Beispiel jetzt mal einen Fall, der, also nicht wir, sondern eben wir haben den durchgenommen, und da war eben, dass das junge Mädchen eben beim Mittagessen sich den Teller immer randvoll gemacht hat und dann eben wirklich in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit diesen Teller in sich reingeschaufelt hat. Und dann aber es stehen gelassen hat, und sobald sie aber trotzdem nicht genügend Nachschlag bekommen hat oder genügend Essen auf dem Teller hatte, ist sie wirklich mal völlig aggressiv geworden. Da sind die Teller geflogen, etc. pp. Und zurückzuführen war das eben, dass dieses Kind schon durch 3 Pflegefamilien durchgegangen ist und die primären Bezugspersonen, sprich die eigentlichen Eltern, haben dieses Kind wahnsinnig stark vernachlässigt. Also es hatte auch in frühen Kindheitsjahren, musste es wahnsinnig viel Hunger leiden, Durst leiden, es war in seinem Kot und Urin gelegen, etc. pp. Und das war einfach dieses Zeichen dafür, ich brauche immer viel, ich möchte immer viel haben.
Mhm. Bitte, das ist ja auch einfach nicht so ein Hilfeschrei.
Ja, ja, natürlich.
Sagt, weil es ist ja, sag ich mal, nicht normal, dass man so agiert, dass man sagt, ich hau mir den Teller voll und dann, wenn ich nicht genug kriege, dann schmeiße ich ihn gegen die Wand so ungefähr. Dann wird ja jeder sagen, naja, das ist jetzt natürlich kein normales Verhalten, so benimmt man sich jetzt nicht bei Tisch. Mhm. Und das ist ja wirklich offensichtlich, finde ich, dass da irgendwas nicht stimmt. Also ja, da muss ich ja noch nicht mal irgendwie dieses Gespräch mit dir geführt haben und da die Hintergründe erklärt bekommen haben, dass ich merke, naja, irgendwas läuft da verkehrt. Ja? Woher es auch kommt, weiß man nicht. Aber ich finde auch diese Kleinigkeit, und man sagt, es zieht sich jemand ein bisschen mehr zurück, wenn du weißt, okay, das Kind hat früher immer, was weiß ich, im Garten gespielt, jetzt hockt sie die ganze Zeit nur noch im Kämmerlein und geht nicht mehr raus. Da muss man ja irgendwie hellhörig werden und halt auch mal drauf zugehen. Also es ist echt ein bedrückendes Thema, muss ich schon sagen. Wenn wir darüber sprechen, denken wir schon huiuiui,
ja, ja.
Weil dann doch so viele betroffen sind.
Ja, wahnsinnig spannend. Also ich finde es wahnsinnig interessant. Also es gibt ja auch verschiedene Kategorien von Traumatisierungen. Also die bekannteste ist eben die posttraumatischste Belastungsstörung. Also die kommt auch am häufigsten vor. Also das ist kurz die PTBS genannt. Und die kann eben bei Kindern durch belastende Ereignisse wie körperlichen oder sexuellen Missbrauch, Vernachlässigung, Unfälle, Naturkatastrophen oder eben andere traumatische Erlebnisse ausgelöst werden. Und die können eben diese Traumatisierung durch unterschiedlichste Weise zeigen. Kann auch sein, dass sie es eben durch Albträume zeigen, wiederkehrende Flashbacks von diesem traumatischen Erlebnis oder übermäßige Angst, Vermeidung von bestimmten Orten oder Situationen. Dann natürlich auch erhöhte Reizbarkeit, Regression im Verhalten. Also das bedeutet, dass sie eben wirklich zurückfallen in ein früheres Entwicklungsstadium, dass sie auf einmal wieder einen Schnuller brauchen, dass sie sich wieder einlassen etc. pp. Oder auch Schlafprobleme, Schwierigkeiten bei der Interaktion mit anderen Kindern oder mit den Erwachsenen, Reizbarkeit und Aggressivität natürlich auch. Und diese PTBS kann auch das Vertrauen und die Bindungsfähigkeit eines Kindes sehr stark beeinflussen. Die haben natürlich dann auch Schwierigkeiten, enge Beziehungen zu sich selber aufzubauen oder zu anderen. Und ebenso kann dies bei Kindern unter 6 Jahren so das sogenannte posttraumatische Spiel als Ausdrucksform noch gezeigt werden. Also das bedeutet, dass sie dieses Erlebnis, was sie eben hatten, dieses traumatische, immer wieder nachspielen. Und das hat dann aber meistens immer einen sehr schmerzlichen oder tödlichen Ausgang. Also sei es, dass dann eben auf ein anderes Kind eingehauen wird oder dass eben das traktiert wird, etc. pp.
Boah. Genau. Ja, das klingt schlimm, weil man vor allen Dingen, finde ich jetzt, wenn man so erwachsen ist, ja, dann geht man irgendwann Beziehungen ein und dann sagt man immer so, boah, der ist beziehungsgestört oder weiß ja, wie es ist, wenn man dann so den einen oder anderen Boyfriend mal hat im Laufe der Zeit. Aber dann ist vielleicht das ein oder andere Verhalten auf sowas zurückzuführen. Mhm. Ja? Und dann ja, schämt man sich ja vielleicht sogar im Nachhinein, dass man sagt, ja, der ist völlig beziehungsunfähig, aber vielleicht genau deswegen.
Hat es dort auch einen Grund?
Weil er irgendwann mal irgendwas erlebt hat, wodurch er einfach diese starken Bindungsängste hat. Oder,
richtig, genau.
Ja, das ist ja, ja echt eigentlich fürchterlich. Ja? Man darf echt die Menschen gar nicht so verurteilen, weil was weißt du schon, was bei den anderen los ist? Ja? Was eben wissen wir schon, was hinter verschlossenen Türen passiert? Offensichtlich sehr viel. Und wir zeigen ja auch nur das von uns, was wir zeigen wollen. Ja?
Richtig.
Wenn ich traurig bin, renne ich ja doch nicht auf die Straße und flenne draußen, sondern ich mache das ja zu Hause. Ja? Also ich mache das ja so, dass es keiner mitkriegt. Ich reiße mich zusammen, genau. Ich schmink mich und ab die Post. Ja, mhm.
Ja, also gibt es noch mehrere Traumafolgestörungen. Da kommen wir dann noch zum entwicklungsbezogenen Traumafolgestörung. Das ist kurz die DTD genannt auch. Kommt aus dem Englischen Developmental Trauma Disorder. Und diese entwicklungsbezogene Traumafolgestörung, die bezieht sich auf dauerhafte und schwerwiegende Auswirkungen wiederholter traumatischen Erfahrungen. Also wie zum Beispiel körperliche, emotionale und sexueller Missbrauch, was eben immer wieder passiert, dann Vernachlässigung oder häusliche Gewalt. Und was eben interessant ist noch bei dieser Klassifikation, dass die fast immer durch nahe Bezugspersonen verursacht wird. Also sprich Mutter, Vater, Nachbar, Onkel, ältere Geschwister etc. pp. Dadurch wird natürlich das kindliche Vertrauen in sich selbst und in andere Menschen komplett zerstört und der eigene Körper wird dann sehr häufig als beschmutzt wahrgenommen. Und ebenso wird die Wahrnehmung von Emotionen als sehr bedrohlich wahrgenommen. Also das bedeutet, dass die auch dann gar keine Glücksgefühle mehr an sich ranlassen können oder Freude empfinden können etc. pp. Weil die Emotionen eben sehr belastend sind und die müssen eben von diesem Erleben ferngehalten werden. Das kann man eben, also das können die nicht vermischen. Die können halt wirklich diese Traumata mit einem glücklichen Gefühl, das kann nicht verarbeitet werden. Das funktioniert nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und die Reaktion der Kinder auf solche chronischen, traumatischen Erfahrungen, die sind sehr vielfältig. Die können natürlich die Konzentrations- und Lernfähigkeit auch betreffen, ganz klar. Dann die kognitive Entwicklung und eben das Verhalten in allen sozialen Situationen komplett. Und besonders aber ist bei langfristigen traumatisierten Kindern die Beziehungsgestaltung zu Erwachsenen gestört. Und die Mädchen und Jungen, die allen Erwachsenen zu vertrauen scheinen oder an jedem Morgen zum Beispiel zurückschrecken, wenn sie die pädagogische Bezugsperson sehen, deren Verhalten sich aber wiederholt zwischen Ankuscheln und Ruhelosigkeit, dass das so hin und her pendelt, bei denen ist dann eben auch schon eigentlich klar, dass da irgendein Trauma vorgefallen ist. Ja.
Also ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, wenn du das ausführst, kann man das überwinden? Ja.
Langfristig ja, also na, sagen wir es mal so, jein. Also es gibt natürlich schon Sachen, wo du sagst, da kann man dran arbeiten, man kann es schon verbessern, man kann es versuchen zu verarbeiten, aber ein komplettes Trauma, dass man sagt, man kann es wieder auslöschen und wieder auf diesen Nullzustand bringen, das funktioniert nicht. Man kann lernen, damit, glaube ich, zu leben, ja, aber es wird einen trotzdem ein Leben lang begleiten.
Also dieser Fleck. Wie meinst du, kann man das überwinden? Geht es nur anhand einer Therapie, dass ich einen Profi habe, der weiß, was er tun muss? Reicht es manchmal schon, dass ich sage, ich komme in den richtigen Freundeskreis, ich habe eine neue beste Freundin, einen neuen besten Freund, einen Partner an meiner Seite, der mir zeigt, hey, du kannst mir vertrauen, gemeinsam schaffen wir alles. Gibt es auch solche?
Also ganz, ganz, ganz wichtig ist eben, wenn wirklich Kinder Traumata erfahren haben, ist wirklich, dass es eine Bezugsperson, sprich eine Bindungsperson gibt, mit der man 100% vertrauen kann, die auch wirklich permanent da ist, also dass die existiert. Ist sowas nicht vorhanden, ist das Kind wirklich lost in Form von häuslicher Gewalt etc., dann stehen die Karten sehr, sehr schlecht. Also wirklich, es muss jemand da sein, von außen ein Erwachsenes gegenüber, der 100% da ist, der dem Kind Vertrauen gibt und das muss natürlich ein dementsprechendes Umfeld auch geschaffen werden. Also dass eben ein Umfeld geschaffen wird, wo eben eine Vertrauensbasis da ist, wo ein sicherer Hafen sozusagen ist, wo das Kind sich sicher und geborgen fühlt und dass man das Kind eben auch wertschätzt und das sind wirklich diese Voraussetzungen. Was dann noch natürlich danach folgt, also dementsprechend, was für ein Trauma es erlebt hat, wäre natürlich dann psychiatrische Hilfe und psychologische Hilfe schon sehr angebracht, meines Erachtens.
Okay. Ja. Ich frage mich, wissen die Leute, dass sie ein Trauma haben? Wissen sie, dass sie, was kann man machen? Oder was ist jetzt, wenn ich als Außenstehender jemanden, sag ich mal, kennenlerne und ich habe eine Freundin oder meinen Freund, keine Ahnung, der erzählt mir von irgendeinem dramatischen Ereignis in seiner Vergangenheit, dass ihn vielleicht nicht loslässt oder ihn manchmal nachts noch aufschrecken lässt oder wie auch immer, ja. Was kann ich denn machen zum Beispiel? Als Außenstehender.
Ich glaube, wenn die Person, wenn die wirklich reden möchte, dann einfach zuhören, da sein. Das ist schon mal sehr wichtig. Das nicht ins Lächerliche ziehen, es ernst nehmen, wertschätzen. Das sind so Faktoren, die man auf jeden Fall beachten sollte, würde ich jetzt mal sagen. Das Problem ist, dass es natürlich auch noch eine Dramatisierung gibt, die wirklich sich im Unbewussten abspielt. Dazu wollte ich nachher auch noch kommen, aber die können wir jetzt auch ein bisschen vorziehen. Das ist eben eigentlich die vierte Kategorie. Also ich finde sie eigentlich am spannendsten, weil die eben, das ist eben diese Bedeutung vom Unbewussten. Und das kommt eigentlich aus der Psychoanalyse. Und das bezieht sich eben auf einen Teil des menschlichen Geistes, der nicht bewusst wahrgenommen oder kontrolliert werden kann, aber eben noch dennoch einen wahnsinnig erheblichen Einfluss auf das Verhalten und die Emotionen und die Denkmuster hat. Und das Unbewusste kann dazu neigen, dramatische Erinnerungen oder Gefühle zu verdrängen und damit eben das psychische Gleichgewicht erhalten bleibt. Und das bedeutet eben für die Kinder, dass die möglicherweise nicht bewusst an das Trauma denken oder sich daran erinnern, aber dennoch, dass das wahnsinnig stark verankert ist im Unbewussten eben. Und bestimmte Prozesse können eben, also Trigger, Auslöser können eben Reaktionen hervorrufen, die mit dem Trauma in Verbindung stehen. Also das heißt, ein bestimmter Geruch, eine bestimmte Person, ein bestimmtes, vielleicht Essen etc. pp., irgendwas, was eben dieses Trauma wieder hervorruft. Manchmal, wie gesagt, bestes Beispiel, ein Kind wurde früh vergewaltigt und der Vergewaltiger hat ein dementsprechendes Parfüm oder einen bestimmten Geruch und dieser Geruch kommt irgendwann mal wieder diesem Kind in die Nase, beziehungsweise auch später im Erwachsenenalter. Kann es sofort wieder an dieses Trauma erinnert werden, aber es ist halt so weit hinten im Unbewussten verdrängt, dass es sonst gar nicht zum Vorschein tritt. Und da kommen natürlich dann Panikattacken, Flashbacks etc. pp. Kommen dann eben zum Vorschein. Und das Unbewusste kann auch automatische Schutzmechanismen aktivieren, dass das Kind von der Überwältigung durch dieses traumatische Ereignis schützt. Und das können natürlich so Mechanismen wie Dissoziation, also das Gefühl eben von sich selbst getrennt zu sein oder eben diese Regression eben auch sein. Dazu, was ich auch noch wahnsinnig interessant fand, bei der Dissoziation gibt es ja auch dieses Persönlichkeitsstörung, so nennt man das eben auch, dass es wirklich Menschen gibt, die verschiedene Persönlichkeiten haben. Und das ist eben auch, wird auch durch Traumata ausgelöst. Also das bedeutet, sollte ein Kind in frühen Jahren, wie gesagt, körperlich, sexuell, wie auch immer, das öfter missbraucht worden sein, gibt es eben Kinder, die dann anfangen, eine bestimmte Persönlichkeit noch zu entwickeln, die das dann eben aushält. Und die können wirklich zwischen diesen hin und her switchen. Nicht bewusst, aber die wissen dann auch nicht, was in der Zeit dann passiert ist. Also es gab mal ein Buch, das habe ich vor ewigen Zeiten mal gelesen, da hat wirklich ein Mädchen, ich glaube, 21 Persönlichkeiten dann in sich gehabt und je nachdem, was dem Kind halt passiert ist, also es wurde mehrfach bis zum, ich glaube, 15. Lebensjahr massiv in einer Sekte missbraucht, vergewaltigt etc. pp. Und je nachdem, wenn es zusammengeschlagen worden ist, hat es dann eben eine männliche Persönlichkeit hervorgeholt. Dementsprechend, so hat das Kind das eben überlebt und ausgehalten. Also es ist unfassbar, was die Psyche von einem Menschen aushält und eben aktivieren kann, um zu überleben.
Unglaublich. Und das Schlimme ist, dass sie es vielleicht in manchen Situationen aushalten muss,
eben,
um zu überleben, um Gottes Willen.
Ja, und bei diesen traumatischen Erfahrungen ist es eben auch noch sehr spezifisch, dass die auch nicht mit guten Erfahrungen gemeinsam verarbeitet werden können. Also die können da auch mit dieser Situation kein Glück miteinander verarbeiten. Und diese Leute brauchen definitiv dann natürlich
Ja, aber das stelle ich mir ja schrecklich vor, wenn du kein Glück empfinden kannst, weil ich meine, ich finde, das ist jetzt neben allem, was wir so in unserem Dasein haben, neben der Liebe natürlich, aber eins der tollsten Gefühle, wenn man glücklich ist, wenn man dankbar ist und ja, ich meine, jeder kennt es, das Schönste ist ja auch, wenn du, sag ich mal, vor Glück weinst, ja, dass du sagst, das Weinen ist ja eigentlich immer der Trauer überlassen, aber wenn du so glücklich bist, dass es irgendwie aus dir rausplatzt, boah, wie schrecklich, wenn man sowas nicht fühlen kann.
Nee, also noch als letzten Punkt gibt es noch die sequentielle Traumatisierung, dann sind wir auch durch, das sind eben wie gesagt vier Kategorien und das bezieht sich eben auf diese Idee, dass Traumata sich aufaddieren können wie so ein Dominoeffekt. Also es gibt eben Kinder, die eben ein Trauma erfahren haben, die sind dann da sehr anfällig für weitere Traumata. Das kann natürlich dann auch sein, durch Lappalien-Sachen, wenn man eben als pädagogische Fachkraft zum Beispiel im Kindergarten das Kind mal rauer anspricht oder sagt, jetzt stell dich mal nicht so an oder sowas, kann das sofort auch wieder auf dieses Trauma aufaddiert werden und kann sofort auch wieder negative Ereignisse hervorrufen bei dem Kind und Gedanken, weil die eben dann, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, empfindlicher sind, weil sie eben schon so stark verletzt worden sind und weil eben die kleine Seele von dem Kind schon so kaputt ist. Dass die einfach schon sehr viel mehr ernst nimmt und sehr viel mehr
ertragen musste.
Genau.
Vor allen Dingen, weil da denke ich mir, uiuiui, wenn man sagt ja oft mal so eine blöde Floskel so vor sich hin. Ja?
Richtig.
Gerade zu den Kindern, wenn man halt auch mal genervt ist. Ja, das ist der Aufruf an alle da draußen, vielleicht selber sich mal auf die Zunge beißen. Wie sagt man mal so schön, einfach mal die Klappe halten, wenn man nichts Nettes zu sagen hat. Oder sich... ja, auch dem bewusst machen, dass jeder nicht immer das aushält, was man selber aushalten vermag, sondern einfach sensibel mit seiner Umwelt umzugehen. Klappt natürlich nicht immer, wenn es einmal rausrutscht. Entschuldigung, glaube ich, wäre auch okay.
Ja, ja, unbedingt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und weil du vorhin eben noch gefragt hast mit dem, was man da so machen kann. Also ich glaube, wie gesagt, auch, dass nicht jede traumatische Erfahrung im Kindergarten oder wo auch immer aufgefangen werden kann. Aber man hat natürlich schon immer die Chance, jedem Kind, das ein Trauma erlebt hat, eine gut korrigierende Erfahrung mit auf den Weg zu geben. Und wichtig ist auch, dass man vorschnelle Interpretationen eben auch vermeidet und möglichst gut versucht, teilweise heftigen oder negativen Übertragungen des Kindes auszuhalten. Natürlich kann man das auch nicht alleine oft schaffen, aber da kann man sich ja dann abwechseln oder offen drüber sprechen oder sich eben dann auch Hilfe holen.
Ich stelle mir halt sau schwierig vor, weil ich meine, du bist jetzt auch in dem Bereich beruflich unterwegs, ja. Wenn du als Erzieherin dann Auffälligkeiten siehst, gehe ich mal davon, also ich erfinde jetzt einfach mal was, spricht man vielleicht mal mit den Kolleginnen, sagt, hey, schau dir mal den an oder die, mir ist aufgefallen, irgendwie verhält er sich anders, magst du mal ein Auge drauf haben, fällt dir das auch auf, dann beobachtet man vielleicht mal, vielleicht war es einfach nur mal ein schlechter Tag.
Also wichtig ist natürlich auch, jeder hat ja eine andere Wahrnehmung und ich glaube, gerade deswegen ist es auch die Kommunikation total wichtig, dass man sich eben dann auch abspricht und vielleicht fällt dem einen dann was anderes auf oder mehr auf und der andere sieht dann vielleicht auch wieder was oder weniger und natürlich dann auch die Dokumentation. Ja, also dass man natürlich schreibt, genau heute und irgendwann, vielleicht kann man dann auch ein Muster erkennen. Das ist ja, also ein blödes Beispiel jetzt, aber wenn Eltern zum Beispiel getrennt sind, ist es meistens für die Kinder am Anfang natürlich sehr, sehr schwierig und dann zeigen sie ja schon auffälligeres Verhalten, wenn sie jetzt mal, sag ich jetzt, länger beim Vater waren übers Wochenende oder bei der Mutter waren. Das ist jetzt nicht mal der Vater, der Buhmann, aber da sieht man dann eben auch schon am Anfang vor allem, dass sich dann Kinder schon auffälliger verhalten, weil sie sich ja auch erst in dieser Situation zurechtfinden müssen. Ja, also so kann man das dann eben auch rückschlüsseln. Aber wie gesagt, bei traumatisierten Kindern, manchmal fällt es auch gar nicht auf.
Ja, gut, vielleicht wenn du sie auch so kennenlernst, wie sie sind, dann denkst du, die sind halt so, man weiß es
der
nicht immer.
Der ist halt ein bisschen energisch oder der ist halt mal ein bisschen laut.
Ja, oder der braucht halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
Ja.
Aber ich dachte, bei dem Punkt, wo du gerade angebracht hast, gab mit Trennung, also da würde ich mal den Appell rausschießen, dass wenn man sich trennt von seinem Partner, dass man auch, also auch wenn es unangenehm ist, aber auch in der Kindertagesstätte Bescheid gibt.
Unbedingt,
ja?
ganz wichtig.
Dass dann natürlich
ja.
die Erzieherinnen und die Pflegerinnen es wissen, auch ein bisschen behutsamer damit umgehen können, darauf vorbereitet werden. Wenn ihr seid geschultes Personal, sicherlich werdet ihr ständig vor irgendwelchen Herausforderungen gestellt, aber könnt vielleicht besser damit umgehen als, sag ich mal, unser einer. Und ich stelle mir persönlich am schwierigsten vor, die Eltern dann zu konfrontieren. Also das wäre jetzt so das, wo ich mir denke, wow, da würde ich mir echt schwer tun, weil du auf der einen Seite nicht weißt, wissen die Eltern nicht Bescheid, schauen sie weg,
sind sie
vielleicht
Auslöser?
Selber der Täter, ja, in dem Fall. Also da macht man das dann, oder weiß ja nicht, ob du die Erfahrung schon sammeln konntest, macht man das dann in so einem Vier-Augen-Gespräch, nimmt man noch Sozialpädagogen oder weiß ich nicht, wen dazu, Jugendhilfe, keine Ahnung. Hättest du eine Ahnung, wie man da...
Definitiv, also sowas wird dann eben erstmal entsprochen, das wird besprochen, das wird dann auch mit der Leitung besprochen und dann geht man natürlich schon ins Gespräch mit den Eltern unbedingt. Ja, ja. Also man zeigt natürlich dann nicht mit dem Finger auf ihn und sagt, hier, ihr Kind hat, sondern man sagt eben, uns ist aufgefallen, das und... Also es ist ja in der Regel sind es ja auch Pädagogen in Pflegefamilien, Einrichtungen, Kinder, Jugend- und Behindertenhilfe und Bildungseinrichtungen, die mit schwer traumatisierten Kindern eben den Alltag gestalten und der nicht selten von dysfunktionalen Folgen früherer, schrecklicher und grausamer Gewalterfahrung geprägt ist. Also ist das pädagogische Feld ein maßgeblicher Erlebnisraum für korrigierende Beziehungserfahrungen und somit auch ein zentrales Feld der Bearbeitung traumatischer Erfahrungen. Genau, und das ist eben, wie gesagt, wichtig, dass man da eben eine gute Bindung zu den Kindern eben aufbaut. Das ist das A und O. Ja.
Mensch, Katja, hartes Thema heute. Ich danke dir vielmals, dass du vorbeigekommen bist, wenn mir diese Folge aufgenommen hast, dieses spannende Thema. Ich bin gespannt auf Feedback, ja. Also schaut gerne vorbei auf meiner Instagram-Seite. Ich freue mich immer über Kommentare oder Nachrichten. Ne? Katja, lieben, lieben Dank. Es war eine Freude, dass du da warst.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Tschüss.